Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute mit dem Genesenen, mein Gott, ich bin so voller Freude.
Oh mein Gott, das strutzt schon aus allen Löchern raus.
Genesenen Jan.
Moin.
Moin.
Und dem nie kranken Tom.
Ja, La Machina.
La Machina.
Ja, ja gut, ich meine, einer muss ja
arbeiten.
Selbstständige
nicht krank, soll, was ist das?
Ey, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Wenn ich überlege, früher in den 20 Jahren, wo ich sozialversicherungspflichtig gearbeitet habe, für was für einen Scheiß ich teilweise wirklich zum Arzt gegangen bin, um dann einfach mal so 3 Tage krank zugeschrieben zu werden oder eine Woche, ja. Und heutzutage, ich weiß nicht, seit Dezember 2021 bin ich kein einziges Mal mehr beim Arzt gewesen. Mhm. Noch nicht mal wegen irgendwas, ja. Und
du lässt diese Prostata-Check-ups entgehen? Das wundert mich aber.
Oh,
ich dachte,
ja,
das wäre so voll dein Ding.
Ja, nee, die musst du eh selber bezahlen.
Ich dachte, die musst du eh selber machen.
Wollte ich jetzt anbieten, oder was?
Bis zum Ellbogen rein, Mensch.
Ja, schön, der Herr Pferdedoktor. Ja, nein, aber die musst du eh selbst bezahlen. Also, ich sag mal so.
Ach so, okay, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Ich dachte, das ist hier vielleicht bei Zähnen, dass da so ein Zusatzprogramm gibt oder
nein,
so.
Nein, nein, nein. Das wird alles nicht bezahlt. Das ist genau wie bei der Brustkrebsvorsorge. Das wird irgendwie... hat mir letztens noch meine Frau erzählt, oh scheiße, das wäre das noch. Ich glaube, da kommst du auch nur alle paar Jahre wird das irgendwie bezahlt, aber dann auch nur so ein ganz abgespecktes Programm. Und meine Frau bezahlt dann irgendwie 100 Euro extra und dann wird das viel tiefgehender gecheckt und dann ist das auch wesentlich aussagekräftiger als diese Wischiwaschi-Aktion vom hier von der Krankenkasse. Ich mit meinen ganzen Mutter mal, ne? Ich sehe ja immer aus, als hätten sie
das Sams.
Genau, ich bin ein Sams.
Weniger rot habe.
Scheiße durch ein Sieb geschossen, ja. So, und das ist natürlich, ich bin hochgradig hautkrebsgefährdet. Dann habe ich auch noch diese von meine britische rötliche Haut, ne? So, ja, wenn ich zu meinem Hautarzt gehe, einmal im Jahr, das sind 150 Euro, die ich auf meinen eigenen Nacken bezahlen muss, damit ich da eine richtige, vernünftige Auswertung habe. Und dann ist das aber auch echt krass. Der hat dann so ein Ding, wo der guckt drauf, der hat über 30 Jahre Erfahrung und hat dann, guckt er drauf und wenn er sich irgendwie nicht sicher ist, dann nimmt er seinen Computer, der ist mittlerweile KI-basiert und dann hält er dieses Ding drauf und dann sagt der die Wahrscheinlichkeit voraus und er meint so diese Dinger, also der hat das jetzt irgendwie seit ein paar Jahren, er meint so die Dinger sind sowas von scheiße genau.
Boah, wir mussten irgendwann mal, ich habe ja mal in einem Institut für Medizinethik gearbeitet, ne? Da war es dann eben auch so, es hört sich immer total viel cooler an, als es wirklich war, wenn man das so sagt, aber da war es eben auch so, dass wir uns untereinander mit genauso Programmen auseinandersetzen mussten, weil das eben darum ging, so, scheiße, wenn du das Ding da drauf hältst, dann hast du zwar ein Ergebnis, aber du kannst nicht wirklich nachvollziehen, wie das Ergebnis entstanden ist. Hm. Das war immer so ein Thema für, wenn du quasi dann versuchst zu sagen, okay, wir haben hier eine Abwägung, die wir treffen müssen. Du hast zum Beispiel einen Patienten, den lässt du durch so ein Programm durchlaufen, das Programm schlägt an und sagt so, hör mal, der muss behandelt werden. Die präventive Behandlung, die du jetzt aber vornehmen könntest, würde aber die Lebensqualität extrem mindern. Mhm. Beispielsweise so eine Chemotherapie, wo du sagen kannst, hey, die schränkt dich halt wirklich ein, ne? Und dann ist halt die Abwägung, naja, wenn jetzt der Kunde oder der Patient halt fragt, ja, wie ist denn das jetzt zustande gekommen? Ich möchte das nachvollziehen können, damit ich meine Entscheidung irgendwie so, dann mal sagst du einfach, Computer sagt ja und dann ist das Ding halt vorbei. Mehr kannst du halt nicht sagen. Das ist immer so ein bisschen tricky bei dieser ganzen Nummer, ne? Weil auf der einen Seite, das ist ja genau das Geniale daran, die scheinen ja mit einer relativ genauen Wahrscheinlichkeit irgendwie positive Ausschläge zu generieren, aber du kannst nicht wirklich erklären, wie die das machen. Das ist das Problem, das ist so dieses AI-Blackbox-Problem dabei.
Ja, aber auf der anderen Seite, guck mal, das Thema Hautkrebs verfolgt mich ja jetzt schon seit, ich weiß nicht, seit 30 Jahren. Ja, ich habe zwar selber jetzt noch nie welchen gehabt, toi toi toi, aber andere Menschen in meinem bekannten Familienkreis so und ja, früher war es dann halt so, dann bist du halt zum Hautarzt gegangen und dann hieß es so, ja okay, also Muttermale, wo Haare rauswachsen, da wo Krebs ist, da kann nichts wachsen, okay. Ja, wenn die ausgefranst sind, vor 30 Jahren war es immer schon, wenn sie schwarz sind und knubbelig. So, das ist auch mittlerweile widerlegt. Jetzt heißt es irgendwie, wenn sie schwarz, wenn sie sich verfärben und sind so ausgefranst. Und wie gesagt, wenn ich jetzt richtig Kohle hätte, könntest du es sogar bei meinem Hautarzt so krass machen. Du musst dann aber jedes Muttermal separat bezahlen. Dann wird das quasi nicht nur eingescannt, sondern das eingescannte Bild wird gespeichert. Und dann
kannst du verlaufen.
Und dann könntest du ein Jahr später hingehen und sagen, so, jetzt machen Sie bitte wieder ein Foto. Und dann würde die KI die beiden Fotos miteinander vergleichen. Und dann könnte man direkte Veränderungen feststellen. Nur bei mir würde das dann, ich weiß nicht, was da ein Muttermal extra kostet, das verdammte Speichern. Aber es war auch irgendwie zweistellig, ja. Und bei der Menge von Muttermalen, die ich habe, ist das jedes Mal ein Golf. Von den Kosten her. So, also das ist wirklich so ein Ding, wo du sagst, vielleicht kann man dann ab 100 oder 300 Muttermale auch sagen, kriegst vielleicht einen Rabatt. So pro Arm 300 Muttermale.
Das Gemeine dabei ist halt eben auch, dass es nicht so einfach ist, wie zu sagen, ja, Kasse übernimmt das oder nimmt das nicht. Also ist das sinnvoll oder nicht sinnvoll, weil es gibt Igel-Leistungen, die totaler Quatsch sind. Aber es gibt auch gewisse Leistungen, wo du einfach sagst, weißt du, so ein großes Blutbild ab und zu mal zu machen, ne, das kann total wertvoll für dich sein, weil damit kannst du gewisse Marker mitbekommen, die du vielleicht so gar nicht getestet hättest, wo du dann aber zufällig was entdeckst, was für dich total sinnvoll ist.
Ja.
Und dann, also einfach irgendwelche Mangelzustände, die auch echt deine Lebensqualität einschränken können, ne? Und das ist auch nicht komplett, oder unsere Lieblingsthematik, ne? Osteopathie zum Beispiel ist auch nicht wirklich Kassen,
wirklich von der Kasse gedeckt. Es gibt coole Krankenkassen, die teilweise 4 Behandlungen mit bis zu 80% im Jahr.
Genau, aber wenn du jetzt so sagst, deckeln. Du bist jetzt Leistungssportler, ne? Dann bräuchtest du so einen Scheiß eigentlich irgendwie mindestens 2-mal im Monat.
Ja.
Ne,
ja,
so. Also ich meine, allein bezahlt. Beim Grappling, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie gut mir das täte, regelmäßig zum Osteopathen zu gehen. Aber das ist dann halt wieder eine Sache, aber da hast du recht, das ist leider nicht so einfach zu sagen wie, oh, ist gut, ist nicht gut, weil übernimmt die Kasse, weil da ist halt einfach wirklich irgendwie so ein bisschen problematisch, so einen Schnitt durchzuziehen. Aber ich frage mich halt immer nur, zum Beispiel, wenn jetzt gesagt wird, okay, du hast jetzt hier ein Muttermal und du hast jetzt zum späteren Zeitpunkt immer noch ein Muttermal und Computer sagt, ganz gefährlich. Dann ist in meinen Augen das Problem, dass du gar nicht wirklich eine Aussage darüber triffst, was du da beobachtest, sondern du sagst jetzt, oh ja, das ist ein Risikofaktor oder du benennst es bei irgendeinem Syndromnamen, weil du gerade nachvollziehen kannst, okay, Computer schlägt aus und sagt mir, das ist ein Problem. Aber du kannst halt nicht so richtig, also verstehst du, wie ich das meine? Es ist irgendwie schwierig zu sagen, oh, das ist jetzt ein Hautkarzinom oder so. Und es ist so, das ist irgendwas, wo der Computer sagt, ja, und schneiden das jetzt einfach mal raus.
Ja, aber guck mal, vor 30 Jahren war es halt wirklich so, da haben sie dir, da bist du einmal im Jahr zum Hautarzt gegangen, dann hat er dich durchgecheckt und dann hat er einfach manchmal, wenn du dann wirklich so eine hohe Dichte hast wie ich,
gut und Laune,
so. Nee, dann hat er dann wirklich teilweise 3 bis 6 Dinger entfernt worden.
Ja.
So, und dann haben die die eingeschickt für eine Biopsie und dann haben die gesagt, ah, ist in Ordnung oder nicht. Ja. Guck mal, aber das Witzige, also was heißt Witzige, das Erschreckende ist ja, ich weiß nicht, ich glaube der Spiegel, der hatte irgendwie 95 oder 96, hatten die einen Artikel, der stand drauf, heute rot, morgen tot. Und das war jetzt nicht politisch gemeint, sondern schöne Grüße an Olaf Scholz. Um Gottes Willen. Das war nicht politisch gemeint, sondern dann ist das Thema so Anfang, Mitte der 90er erstmal hochgekommen. Ne? Und mein Vater, der alte Maler und Lackierer, ne, im Sommer immer nackter Oberkörper gearbeitet und so. Und dem sein Arsch wurde letztendlich gerettet, weil er einmal von der Firma aus bei einem Hautarzt gearbeitet hat. Ist mal wieder mit nacktem Oberkörper wie so eine Stenz über die Baustelle gelaufen.
Richtiger Macher.
Genau. Oh, ganz wilder Gölsche Kratz.
Gerne aus dem Leben. Genau.
So. Und dann meint der Hautarzt, Herr Lansen, hier ist meine Visitenkarte. Sie kommen morgen, am Montagmorgen um 8 Uhr, haben Sie jetzt schon mal einen Termin. Hier ist die Adresse, da kommen Sie vorbei. So, und der hat das Ding gesehen, da waren dann so ein paar Dinger bei, da stand schon Krebs auf dem Rücken. Dann haben sie dem da hinten wirklich fast, boah, der hat eine 10 Zentimeter Narbe. Die mussten dem aus dem Fleisch, haben sie ihm rausgeschnitten. Ja, ja, der hatte da richtig bösen Spaß.
Aber das meine ich halt, kannst du wissen, dass das ein Problem geworden wäre? Auch nicht, ne? Das ist immer so Risikothema, ne?
Ja, ich weiß nicht, wenn es anfängt zu streuen. Also Hautkrebs ist das, was am einfachsten zu behandeln ist. Du schneidest es weg und gut, aber das kann ja reingehen.
Ja, ja.
Das und wenn ist das dann so, reingeht, boah. Ja, und geht dann in irgendwie in den Blutkreislauf, oh Gott, ich sag schon was Falsches, aber wenn, es kann auf jeden Fall in den Körper rein. So, und wenn es dann anfängt zu streuen, dann ist ein Problem. Guck mal, Bob Marley, der ist wegen Hautkrebs gestorben.
Am kleinen Zeh.
Am kleinen Zeh hatte der innen drin einen kleinen.
Ja.
So, und der Hautarzt da, wo wir damals waren, der sagte immer so, ja, vor denen habe ich viel mehr Angst. Also nicht vor Bob Marley, sondern er hat mehr Angst vor so diesen kleinen Dingern.
Vor Leuten mit Dreads, was?
Genau, vor Leuten mit Dreads. Um Gottes Willen, nein. Er meinte so, ich habe am meisten Angst vor diesen kleinen, fiesen Dingern, die irgendwo in der Hautfalte stecken.
Ja, die du nicht erkennst.
Die du nicht erkennst. Und wo der meinte, also, die gucken ja auch, du musst dich wirklich, wie, wo wir im Thema
Prostata wieder sind,
du musst nach vorne beugen. Und dann meinte er so, jetzt gucke ich mal da, wo dunkel ist. Ne?
Undankbarer dann, Job, Mensch.
Undankbarer Job, ja. Und dann denkst du einfach nur so, wie jetzt? Ich habe immer gedacht, nur die Sonneneinstrahlung wäre ein Problem. Meinte er so, nee, Quatsch.
Ja, ja,
also, so einfach Bullshit. Ist das nicht. Das kann überall kommen.
Also deswegen, du merkst halt auch, wenn du dich mal mit einem Onkologen versuchst, darüber zu unterhalten, ne, da wird dir auch bewusst, wie wenig man eigentlich über das Thema versteht. Weil es ist so ein Ding, wo irgendwie, es gibt da so viele Arten, keine gemeinsamen Nenner so richtig. Und es ist so unübersichtlich, dieses Thema.
Ja.
Und da merkst du halt einfach, da kannst du keine Pauschalaussagen zu treffen.
Ja.
Und ich glaube, das ist nur wie bei unserem Thema des Podcasts eigentlich auch immer, Leute hätten nur gerne, weil es halt eine Gefahr für sie darstellt, irgendwie so eine pauschale Antwort.
Ja.
Und das ist dann immer super schwer, sowas zu liefern.
Ja, ja, die Leute wollen halt immer so Fakten haben, am liebsten
irgendwas naturwissenschaftlich,
einfach so eine schöne Formel 1 und 1 ist 2 und es gibt keine Unbekannten und alles ist klar regelbar. Das wünscht man sich natürlich auch bei in der Medizin, aber ich sag mal so, in der Medizin wissen wir halt, dass wir nichts wissen müssen. Also wir wissen natürlich mehr als wie vor, was weiß ich, vor ne, vielleicht 100 Jahren oder so, das ist vollkommen klar, aber es ist schon ein sehr komplexes Thema.
Ja. Es gibt eine ganz, ganz gruselige Studie, die haben, ich weiß gar nicht, ob ich die im Rahmen des Studiums, ob ich die privat recherchiert habe, aber da gab es eine...
Du führst privat Studien durch?
Ich führe nicht durch, aber ich lese sie hier und da. Ja. Und ich kann lesen.
Jan auf der Suche, ja, das ist mal Jans Trick. Quatscht dann irgendwelche Frauen an und sagt, pass auf, ich führe gerade eine empirische Studie durch.
Ich habe da was
Nummer
gelesen.
936 von 1000 und du musst jetzt leider mit mir ausgehen.
Ich brauche deine Kontaktdaten, das ist ganz wichtig.
Ich studiere Psychologie und Philosophie.
Nee, auf jeden Fall warst du das, das Institut, was sie durchgeführt hat, das habe ich im Rahmen des Studiums kennengelernt.
Ach so, okay.
Das Cochrane-Institut. Hört sich viel lustiger an, als es ist, weil es wird anders geschrieben. Es wird Cochrane geschrieben, aber es hört sich wirklich nach Cochrane an, was eigentlich viel besser ist.
Ja, wie kognitiv.
Eine Niederlassung davon ist auch hier in der, ist das Sylt, Südstadt? Ich weiß gar nicht. Nee, vom Unicenter da, vom Suizidikum da.
Ja.
Da ist auf jeden Fall auch so eine Niederlassung von denen. Und was die machen, ist eigentlich so Meta-Studien zum Thema Effizienz der, also bei somatischen und psychologischen, ich sag mal, Programmen, ne? Also man guckt sich dann an, okay, wir haben hier bisher das und das gemacht, das wird doch von der Krankenkasse so übernommen. Ist das denn überhaupt so ein sinnvolles Unterfangen? Kann man das so eigentlich weitermachen?
Mhm.
Im Rahmen der Psychologie halt auch ein sehr, sehr heißes Thema, weil da das Thema ist, dass die gesamte Disziplin einfach noch nicht so wahnsinnig alt ist und man daher immer noch zumindest in der Forschung durchaus auch demütig auf dieses Thema schaut. Also man auch sagt, hey, wir sind immer noch relativ in den Kinderschuhen dieser ganzen Veranstaltung hier und es gibt noch viel zu lernen und hier jetzt irgendwie mit so einer Pseudo-Autorität zu sprechen ist immer gefährlich. Immer alles mit einer Prise Salz nehmen, das kann in 10 Jahren auch schon wieder veraltet sein. Also so wurde es mir mitgegeben von den Professoren und Professorinnen, die ich wirklich respektiert habe. Also von denen, wo ich sage, die haben da vernünftig gemacht irgendwie. Und in dem Rahmen war es dann so, dass wir das Cochrane-Institut auch im Unterricht mal so besprochen haben. Was machen die eigentlich? Was ist da so? Und da habe ich irgendwann mal so gefunden, eine Cochrane-Studie von, ich glaube, 2018 oder 2019, bei der eine Meta-Erhebung irgendwie über die Effizienz aller vom Krankenkassenkatalog abgedeckten Leistungen erhoben wird.
Mhm.
Und die meinen halt irgendwie, dass 96,7%, diese Zahl ist in mein Hirn reingebrannt, bin sonst nicht gut mit Zahlen, aber das Ding kriege ich nicht mehr los, dass 96,7% der Leistungen, die krankenkasslich übernommen werden in Deutschland, eigentlich keine wirklich wissenschaftliche Grundlage haben, weil die Basis der Durchführung dieser Mittel eigentlich nicht replizierbar ist.
Mhm.
Und da merkst du so, oh, das ist viel. 96,7% ist echt eine Menge.
Alter.
So, das ist halt fast alles so. Weißt du?
Das ist eine Mehrheit.
Und da merkst du halt so, eilige Scheiße, Alter, das kann doch nicht sein. Und das sind so Dinger, du liest sowas und dann wird das auch manchmal so einfach so weggeschoben, aber das war so geil, weil in meinen Statistikvorlesungen hatte ich eine, die kam eigentlich aus dem Bereich der, ich weiß nicht, ob sie wirklich aus der Medizinstatistik kam oder ob sie auch Medizinstatistiker unterrichtet hatte, aber erstens meinte sie, die studieren alle keine Medizin, die kommen woanders her, das sind Techniker, die das dann machen, und zweitens ist das Thema auch, dass sie meinte, ey, das wird auch in der Disziplin gar nicht so wirklich ernst genommen, irgendwie Statistik, das macht da keiner so wie bei euch. Da dachte ich mir, oh Mann. Dachte auch irgendwie so, studierst Psychologie, auf einmal merkst du, machst die ganze nur Mathe. Ja. Ja, aber das sind schon so Dinge, die deinen Blick auf sowas auch so ein bisschen verändern. Deswegen bin ich bei sowas immer sehr schnell da zu fragen, ah ja, okay, wie kommt man denn drauf oder was heißt es denn jetzt? Ja. Weil du kannst halt auch so schnell mit sowas irgendwie so Phantome bauen, denen du hinterher rennst. Das hast du auch, das war in der Psychologie war es immer klassisch diese Borderline-Thematik.
Mhm.
Doch, Borderline meine ich. Weil keiner dir so richtig, es ist halt so ein Mystikum. So, du kannst jedem eigentlich, es gibt DSM-5 und ICD-10, sind so die beiden Kataloge, nach denen Diagnosen aufgestellt werden im Reich psychologischer Erkrankungen. ICD-10 ist auch somatisch, aber da sind halt dann noch die psychologischen Sachen mit drin. Und je nachdem, ich habe das mal mit einem Freund gemacht, je nachdem, ob die nach DSM-5 oder nach ICD-10 befragst, hatte er Borderline oder hatte er nicht Borderline? Du bist so, Leute, könnt ihr dich zumindest irgendwie die Definition mal so ein bisschen klarstellen? Das war schon eine ziemlich geile Geschichte. Kann ja auch keiner so richtig erklären, das Thema. Und da merkst du immer so, es gibt so diese Nischen, wo du merkst, wenn du da zu tief gräbst und an der Oberfläche kratzt, dann kommt da nichts mehr.
Ja.
Das ist echt.
Ja. Also wie gesagt, ihr Lieben, ihr merkt schon, wir sind mitten im Thema Selbstschutz, ne? Zur Vorsorge gehen und ja, das ist auch ein Teil von Selbstschutz, weil es ist toll, wenn ihr euch gegen alle Menschen dieser Welt verteidigen könnt und dann innerlich an Krebs sterbt. Das ist natürlich scheiße, ne?
Ich finde auch, ja. Ich habe die Überleitung eigentlich vorhin so richtig gut angeboten mit hier Psychologie und dann so ins heutige Fall, Thema, ja, so ein bisschen reinzugehen. Ja. Wir haben nämlich uns da so ein paar Gedanken gemacht und zwar...
was wir sonst nie machen.
Nee, das kommt selten vor, aber alle 7 Monde gibt es da mal so einen lichten Moment.
Die Scheiben unserer Studios sind auch beschlagen wegen Überhitzung.
die Klimaanlage arbeitet Überstunden hier. Nee, aber es ging so ein bisschen um das Thema, gerade bei der, ich sag mal, der Kundschaft, die wir hier normalerweise haben, ist es so, dass wir seltenst Leute haben, die jetzt irgendwie eine super krasse Kampfsportkarriere hinter sich haben. So, das sind normalerweise Leute, die vielleicht schon mal irgendwie ein bisschen was gemacht haben, aber teilweise hier auch das erste Mal mit dem Thema irgendwie Kämpfen und Gewalt sich so richtig tief auseinandersetzen. Das ist übrigens auch ein Thema, da haben wir auch in vergangenen Folgen hier und da mal drüber gesprochen, dass nur weil ich irgendwie mich mal im Rahmen vom Kampfsport irgendwie am Rande mit dem Topic auseinandergesetzt habe, heißt es nicht, dass ich ein Verständnis davon habe. Ne? Also das ist ein großes Thema. Und auch da wieder, ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob du das so unterschreiben kannst, aber in den meisten Fällen, wenn ich Leute habe, die mit richtig viel Erfahrung und auch gut kämpfen, sind das oft Leute, die gar keinen Bock haben, sich zu prügeln.
Ja.
Würdest du es unterschreiben?
Ja.
Weil ich glaube, je mehr Ahnung du davon hast, desto mehr verstehst du eigentlich, was da so auf dem Spiel steht. Selbst wenn...
Also ich glaube, du hast vollkommen recht, also das mit dem auf dem Spiel steht, ist eigentlich der wichtigste Punkt. Und yeah, zwar, ich glaube einfach, dass Menschen, die, wenn die dann irgendwas erreicht haben und dann vielleicht auch große Kämpfer sind und haben sehr viel Kampferfahrung und haben sich dann im Leben auch was aufgebaut, ich glaube, es geht eher darum, dass die eher Angst haben, was zu verlieren. Wenn du irgendwie 18, 19 bist und kannst nichts verlieren außer dir selber und du bist dir dann vielleicht auch noch selber egal, weißt du, was ich meine? Mhm. Dass du dann eher sagst, ach komm, bist dann auch leichtfertiger und gehst dann vielleicht auch leichter in eine Schlägerei rein etc. Aber wenn du nachher so, was weiß ich, so Mitte, Ende 20 bist, hast du ja vielleicht auch schon was aufgebaut, bist halt professioneller Kämpfer und du kannst es dir gar nicht erlauben, schnell in so eine Schlägerei reinzugehen oder du weißt auch, was du kannst, ja? Mhm. Zum Beispiel einer von meinen Forenkollegen, ne, der Fabio, der meinte letztens auch zu mir so, meinte so, ey Dominik, eigentlich ist ein ausgebildeter Kampfsportler, wie er es auch ist, ja, der auch schon Wettkampfsport gemacht hat, der sein Leben lang Kampfsport gemacht hat, der ist ja eigentlich einer Person, die nichts kann. Sowas von haushoch überlegen, ja, auch in Sachen Mindset, in den Sachen Skills, ja. Eigentlich, wenn du dann nur noch den Willen hast, dem anderen weh zu tun und das umsetzen kann und das Ganze, was du hast, abrufen kannst, meint er so, du bist eigentlich eine Waffe, ja, so meint er so, so sinngemäß. So, und das Gefährliche ist dann natürlich, und dann meinte er so, ey, ganz ehrlich, guck mal, er meinte auch so, ich bin jetzt mittlerweile so Mitte 40, ich habe gar keinen Bock mehr auf Stress, ne? Weil auch, er sagt so, als Jugendlicher hat er ein paar andere Dinger durchgezogen, die ihn kennen, wissen, was ich meine, will ich jetzt gar nicht auch drauf eingehen, ja. So, und er meint so, aber jetzt ist er mittlerweile Mitte 40 und er hat ein Leben, ja, hat sich was aufgebaut, etc. Und er sagt so, er will das nicht verlieren, mhm, ja. So, und selbst wenn er jetzt in so eine stressige Situation reinkommt, dass er dann sagt, boah, wenn ich jetzt den Typen wegpumpe, mit dem Wissen, was ich hab, und dem passiert jetzt auch noch irgendwas, der schlägt jetzt unglücklich auf, etc., dann verliere ich alles. Will ich das überhaupt? Mhm. Vielleicht kommt da auch manchmal die Vernunft von solchen Profis. Mhm. Dazu dann noch natürlich noch, was noch hinzukommt, ist, ich glaube auch so Leute, die 4 bis 5 Mal die Woche auf einem sehr hohen Niveau trainieren, ich glaube auch, dass die wirklich auch körperlich komplett ausgelastet sind.
Ja,
und auch ihre Aggressionsgeschichten auch im Griff haben. Also wer sich, keine Ahnung, wer dann so ein Vollidiot ist, also menschlich, wie der McGregor, ja, der, keine Ahnung, 7 Tage die Woche teilweise trainiert hat und sich dann trotzdem noch geprügelt hat, ja, manchmal in den dämlichsten Situationen, dann denke ich so, okay, der bei dem Typ ist was pathologisch, ja. Der hat wirklich ein ernsthaftes Problem. Aber guck mal, wie anstrengend das doch für dich ist. Weißt du, ich meine, du bist jetzt natürlich ein vernünftiger, netter Kerl, klar. Aber guck mal, wie oft du in der Woche trainierst, wie oft du selber Training gibst. Du hast doch gar keinen Bock mehr, Stress zu suchen. Oder? Dein Aggressionslevel ist doch eigentlich weitestgehend befriedigt.
Ich merke vor allem im Gegenzug oder im Gegenteil eigentlich mehr, dass ich immer, wenn ich in Situationen komme, die ich mir denke, boah, das das heißt jetzt hier wieder Stress, das muss jetzt irgendwie nicht sein. Dann ist es eher so eine Mischung aus, erstens, ich bin gerade von meinem Stresspegel, weil Training auch Stress bedeutet, gar nicht an dem Punkt, wo ich sowas irgendwie jetzt gerade spontan abrufen kann oder will. Und zweitens, du sagst auch ganz gut, da lässt ja auch einfach Kraft oder Fitness nach, wenn du so regelmäßig trainierst. Das ist auch noch ein Faktor. Und jetzt bin ich quasi durch die Krankheit irgendwie echt ein bisschen ausgenockt gewesen und bin jetzt quasi wieder bei null angelangt. Das, wenn ich jetzt irgendwie reingehe, klar, Kondition wird noch so ein bisschen kurz sein irgendwie, aber im Grunde Kraft müsste jetzt wieder da sein. Aber selbst da denke ich mir auch, ey, muss das jetzt irgendwie an irgendeinem Idioten auf dem Zülpi ausgelassen werden? Muss jetzt eigentlich nicht sein, ne? Nee, aber da sprichst du was Gutes an. Das Thema irgendwie, wenn man dazu bereit ist, ist ein ganz, ganz, ganz wertvolles Ding. Weil ich finde halt, dass, ich hatte das jetzt letztens irgendwo, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wo das war. Das war irgendwo an einer Kreuzung hier in Köln. Und ich bin irgendwie mit dem Motorrad nach Hause gefahren und dann stand da irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, so ein Typ in einem relativ dicken Dreier-BMW, irgendwie Bergisch-Gladbacher Kennzeichen, laute Musik an, Fenster auf bei den Temperaturen. So, ne? Weißt schon so, okay, muss jetzt auch nicht sein. Ne? Und dann guckte da irgendwie so ein, kennst du diese Fraktion BWL-Justus, aber versucht bewusst auf Assi zu machen? Ja, so ein Keck saß da halt drin, ne, mit seinem Kumpel irgendwie auf dem Beifahrersitz. Und drehte sich dann so aus dem Auto, also guckte mich irgendwie so an, ne? Und mein Thema ist halt, und ich weiß, vielleicht können die männlichen Zuhörer das besser verstehen. Ich merke immer, dass, wenn ich das versuche, nach Freundin zu erklären, dass die denkt, ich bin bescheuert. Aber wenn man zu intensiven Augenkontakt unter Männern hält, gerade bei jungen Männern, heißt das oft einfach danach stumpf Stress. Das ist einfach eine realistische Einschätzung der Situation. Das heißt, für mich ist es so, und das mag einfach daran liegen, wie ich auch aufgewachsen bin, aber für mich ist halt das Thema, wenn es zu lange Augenkontakt gibt, kann es bedeuten, dass man gegenüber sich bedroht fühlt und dass es jetzt klatscht. So, und dann merke ich halt immer, okay, in so Situationen, wenn es sich vermeiden lässt, würde ich mit einem fremden Mann, der ungefähr mein Alter hat, irgendwie längeren Augenkontakt stumm vermeiden. Ne, es gibt soziale Settings, in denen das was anderes ist. Ne, wenn man zusammen im Aufzug steht zum Beispiel, kann das irgendwie ganz in Ordnung sein. Das muss gar kein Thema sein, man kann auch mit jemandem reden. Aber gerade wenn ich merke, es geht schon so eine Grundspannung oder wie du gesagt hast, die Person ist vielleicht jetzt so sport- und aggressionstechnisch nicht komplett ausgelastet und dann guckt die Person irgendwie sich nach potenziellen Reibungspunkten um und dann ist man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort und wird angeguckt. So, und da merke ich halt, dass ich mittlerweile, gerade wenn ich keinen Bock habe, mich zu klatschen, was eigentlich immer der Fall ist, normalerweise einfach schaue, dass ich da Blickkontakt meide. Ist das jetzt direkt eine super Nummer? Ich glaube, es ist nicht schlecht, das zu machen, auch wenn wir in der Vergangenheit mal darüber gesprochen haben, irgendwie unterwürfige Gesten und so weiter und so fort. Das ist ein berechtigter Einwand. In dem Moment gucke ich nicht unterwürfig, ich ignoriere den einfach. Das ist ein Unterschied. So.
Ja.
Ich sehe ihn also irgendwie, wie er da aus seinem Auto mich irgendwie da anguckt und denke mir so, ah, weißt du was, das bedeutet eigentlich nur Stress. Ignoriere das mal. Und dann fällt mir so aus dem Augenwinkel auf, wie der Depp sich wirklich aus seinem Auto rauslehnt, um mit mir Blickkontakt aufzubauen. Dann dachte ich mir halt auch da so, Alter, und ich weiß nicht, also bin ich jetzt da komplett daneben, wenn ich dir sage, ich kenne das, dass das halt kurz, also passiert kurz, bevor man sich boxt.
Aber dass jemand so ja ganz bewusst... Bitte? Guck mal, der Typ ist ja doof, ne? Du musst es wie Mike machen. Wenn er dann aus dem Auto aussteigt und das erste Bein raustut, trittst du gegen die Türe, dann ist das Unterschenkel durch. Und dann gehst du weiter.
Ist auf dem Motorrad immer taktisch gesehen also, ein bisschen ungeschickt, ne? Weil da kannst du dich einfach, jemand kann dich einfach umwerfen mit dem Ding.
Ja, ja.
Also auf dem Motorrad ist richtig schlecht. Du musst direkt Ständer raus, absteigen und dann erstmal reden.
Ach so, ich dachte, du wärst wie so eine Bordsteinschwalbe so über die Ringe gelaufen.
Nee, nee, nee.
Und der hätte da mit seinem Proletenauto gesessen.
Nee.
Und gestanden.
Wir standen nebeneinander an der Kreuzung.
Ach so. Du warst wieder auf deinem Hobel und der saß in seinem Auto und war auf der Suche nach Blickkontakt.
Genau. Und war auf der Suche nach ein bisschen Liebe. So, und da ist das Thema.
Ja, vielleicht war das ja wirklich sein Ding.
Ja, vielleicht.
Das weißt du ja nicht. Vielleicht redest du jetzt gerade nur was ganz Schlimmes ein.
Das kann sein.
Du weißt, auf dem Land ist Homosexualität teilweise noch haram. Hm. Und wenn du dann aus dem Land in die Stadt fährst und er war auf der Suche nach einem leidenschaftlichen jungen Mann, um seiner wahren Natur nachzugehen. Nee, das Gefühl hattest du nicht. Nee,
für den wäre nicht haram gewesen. Das wäre so, Papa hat mir das verboten.
Ach so, okay.
Das war so die Fraktion, Papa hat mir das verboten. Nee, ich merke einfach nur,
auch traurig.
Ich weiß nicht, ob du mich da, ob ich mir da jetzt was einrede, aber.
Ich weiß es nicht, ich will nicht einreden, dass du dir was einredest.
Na. Ich meine halt damit am Ende des Tages, gerade dieses irgendwie aggressive Suchen von, ich brauche da irgendwie einen Punkt, der mir genug Gegendruck gibt, dass ich mich damit reiben kann. Das ist in meinen Augen so klassisches bevor auf jeden Fall irgendwie was Komisches kommt. So, und ich denke mir halt immer, in so Situationen, deswegen meide ich generell überhaupt solche Geschichten. Deswegen auch, wenn wir darüber sprechen, hey, selbstbewusst durchs Leben gehen, ist auf jeden Fall ein wertvoller Punkt. Es heißt nicht, dass ich herausfordernd durchs Leben gehe.
Nee, eben.
Weil das ist eben so ein Ding, wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf so einen Quatsch einlasse, dann heißt das, dass ich das eventuell dann auch irgendwie gewaltsam durchsetzen muss.
Aber meine Frage ist jetzt, du bist 1,97,5 Meter groß, ja? Du bist voll groß.
5'3".
Ja, ja. Du bist ja auch noch, genau, Periode 5, genau. Du bist ja auch noch, du bist ja, mittlerweile hast du ja auch breite Schultern bekommen. So, jetzt sitzt du da auf deinem Hobel. Hast deinen
mit
Motorrad?
Einem Helm. Mit einem Helm.
Genau.
Und scharfkantigen Motorradhandschuhen.
Ja. Und du hast ja auch noch, selbst wenn du deine Hashtag unbezahlte Werbung John Doe Kleidung anhast, hast du ja trotzdem Protektoren drunter. Das heißt, du siehst ja noch mal breiter aus. So. Meinst du wirklich, ich meine, wenn du jetzt da nackt in deiner rosafarbenen Hello Kitty Boxershorts auf dem Ding gesessen hättest und hättest deine Einhornmaske aufgehabt, ja, anstatt dein Motorradhelm.
Ich glaube, dann wäre ich furchteinflößender gewesen.
Nein, also, du weißt, was ich meine.
Das ist was ganz anderes.
Also, ich weiß gar nicht, was hat der Typ, hat der wirklich... Keine Ahnung, vielleicht wollte er auch einfach nur gucken, ob er dich kennt. Weil ganz ehrlich,
das habe ich nämlich auch erst vermutet.
Da sitzt der Koloss von Rhodos auf seinem Hobel, ja.
Auf seinem Ross,
ne? Ja, vielleicht ist er doch die Prinzessin, die gerettet werden wollte. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Jetzt sind wir einfach dieses Szenario. Keine Ahnung. Warum, also, dann muss der Typ aber, keine Ahnung, oder er hat eine Wut auf BMW GS-Fahrer, weil er denkt, dass ihr werdet einfach nur Spießer-Spastis, die in Autoklamotten morgens zum März nicht Brötchen holen vergeht, ja? Ich weiß es nicht, was der für einen Film gefahren hat, aber jetzt mal im Ernst. Weißt du, was du auf deinem Motorrad für eine Erscheinung bist? Du bist ja auch nochmal, weil die Dinger ja auch noch hochgebockt sind, diese GS-Dinger, ja? Du bist ja nochmal größer.
Ja, ja.
Ja, so, und dann sitzt du da gerade drauf. Du sitzt ja auch nicht wie so ein Affe auf dem Schleifstein, ja? So, ich meine, wenn du jetzt auf einer Yamaha XV535 sitzen würdest.
Habe ich Kontakt Ellbogen und Beine, ne?
Ja, 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 genau. Weißt du, was ich meine? Dann wird er ja denken so, oh, guck mal, kann sich keine Harley erlauben, der Spast, ja? So, aber...
Da sitzt die Jungs auch so scheiße drauf, ne?
Ja, weil die auch so... War auch auf einer Fatboy?
Es sind richtig so ein paar dicken? Modelle, so eine Lowrider ST oder sowas, ne?
Also ich rede jetzt nicht von einer 993, das ist ja, Entschuldigung.
Harley
fängt ab Fatboy an.
So was wie Sports erzählen wir gar nicht.
Ja.
Das ist Softail-Scheiße.
Ja, das ist, sorry. Also, ja.
Nee, der Grund.
Aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, der Grund, warum ich das einfach nur so mit, also was heißt mitgenommen hat, ist, ich habe da wirklich drüber nachgedacht, weil ich habe das immer mal wieder, ne? Dass es irgendwie mal so ein bisschen Stress gibt, wie auch immer. Ich merke gerade auch irgendwie durch meine regelmäßige Aufenthalte irgendwie am Neumarkt, dass das halt auch selbst bei Leuten zieht, die gerade auf Heroin sind. Ne? Also, wenn ich eine Ansage mache, zählt das normalerweise.
Ja.
Und deswegen frage ich mich halt immer, und das ist das, was ich damit meine, mein grundlegender Selbsterhaltungstrieb würde mich doch davon abhalten, dass ich mich mit irgendjemandem anlege, von dem ich weiß, der haut mir auf die Fresse.
Außer du bist irgendwie in deiner Wahrnehmung eingeschränkt, weil du ein psychisches Problem hast und oder vielleicht ein Drogenproblem. Vielleicht waren das auch so zwei Lachgasopfer.
Die waren auf einer Biese.
Auf einer Biese?
Das ist, die Bonner sprechen, die packen doch überall dieses Bier rein, damit man das nicht hört. Und dann Nase ist einer Biese.
Was?
Das sagt dir gar nichts.
Gar nichts. Boah. Alter, ist so, als wenn du mir jetzt gerade sagst, die Welt ist doch eine Scheibe.
Hast du
heute Morgen zu viel Reptilienblut getrunken?
Nee, ich habe irgendwann mal so einen Sicherheitsjob mit so ein paar Jungs aus Bonn gemacht. Die sind doch irgendwie spontan da reingesprungen, weil die für irgendjemanden eingesprungen sind. Ne? Kannte keiner von uns, die Jungs, die angekommen sind. Ne? Die waren alle sehr... Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Das sind so die Jungs, über die SSIO singt, weißt du, das ist so,
okay.
Das passt ganz gut eigentlich. Und ich weiß auch, dass die halt die ganze Zeit so geredet haben, haben das mit Türkisch gemixt irgendwie. Das war eine total interessante Geschichte, wie die geredet haben.
Okay.
Und dann weißt du noch, dass wir nach dem Job irgendwie so um, irgendwie 3 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens dann irgendwie, die waren so nett und haben mich mit nach Bonn genommen, als ich in Bonn gewohnt habe, ne? Wir haben in den MMC-Studios gearbeitet. Mhm. Und dann warst du das auf dem Rückweg, meinte halt irgendwie einer von denen, meine Rubiken, aua, irgendwie so, ne? Und da ging es wieder darum, dass ihm dann sein Nacken irgendwie wehgetan hat.
Ja.
Ne? Und dann fing der eine an, irgendwie ihn zu massieren. So, weißt du, alle Fenster auf, alle rauchen wie bekloppt, es läuft die ganze Zeit alles oder nichts, Records, Musik, ne? Und wir fahren erstmal mit der C-Klasse die falsche Richtung los, ne? Und dann war es so, dass...
Und ihr habt euch gegenseitig massiert.
Und die haben die ganze Zeit so geredet. Die haben die ganze Zeit so geredet, ne? So, mein Rubiken, mein Nabiken, hast du noch Nabise? Das ist die ganze Zeit dieses, damit ich die Kadenz von dem Satz zerlege, damit jemand, der mir so am Rande zuhört, nicht direkt weiß, worüber ich spreche. Das heißt, Kokain ist Nase, aber Nase ist nicht Nase, Nase ist Nabise, damit man es nicht direkt versteht.
Okay.
So, und das, ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt gerade drauf gekommen sind, aber.
Nee, wir haben über deinen Freund gesprochen, der sich verliebt hatte.
Ja, ja, der ganz innige Gefühle für mich entwickelt hat.
Ja.
Nee, also ich denke mir halt da immer bei Leuten, weil das Ding ist halt auch, und das mag seltsam wirken, aber ich habe auch wirklich keinen Bock, mich zu ballern.
Nein, das ist ja scheiße.
Das ergibt gar keinen Sinn, weil ich mal denke, ey, ganz ehrlich, der Grund, warum ich so intensiv dieses ganze Thema betreibe, ist, weil ich keinen Bock habe, es machen zu müssen.
Ja, ja. Ja, vor allem das Schlimme ist ja immer, wenn sie fallen und schlagen falsch auf. Das ist ja
das
Doofe.
Ja, und das Ding ist halt, guck mal, jetzt mal
und
ganz
dann
ehrlich,
wofür?
Du hast es ja jetzt nochmal, hier spricht natürlich übrigens jetzt ein ICCS Full Instructor mittlerweile.
Ach ja, herzlichen Glückwunsch,
Schatzmann.
Dann haben
wir nämlich komplett ausgelassen.
Genau. Jan ist jetzt nach 2 Jahren harter Arbeit, ist er Instructor geworden.
Ja, ja.
Full Instructor.
Ja, ja.
Ja.
Und da dachte ich mir, das war das Problem, an dem Tag, an dem die Prüfung war, ne?
Mhm.
Da war mir das noch nicht bewusst, weil ich noch nicht wirklich so krank war oder so, aber da war ja null Dampf in meinem Tank drin. Das war nämlich die Sache, die das Ganze so kompliziert gemacht hat, weil ich gemerkt habe, so nach 2 Sekunden so, oh mein Gott.
Ja, und du hattest unseren veganen Raoul auf dir,
genau,
ne?
Genau.
Alter.
So, und die Mischung war halt dann nicht so geil, ne? Aber da merkst du halt auch,
ach komm,
dabei,
Raoul war schon geil, also aber geiler Typ,
da,
ne?
Versteh mich hier bitte nicht falsch,
ja, ja.
Ne? Mich an Raouls Glatze zu treiben ist immer eine Riesenfreude.
Ja. Raoul ist ein super Typ, muss ja so vorstellen, Raoul ist so, boah, ich würde sagen, meine Größe, ja, hätte ein Plät, wie man so schön sagt, ist so, boah, ich weiß gar nicht, was der, das ist so ein Naturfreund, das klingt jetzt irgendwie falsch, aber der hat auch irgendwie ganz viel so Waldtattoos und sowas, ja, liebt sehr die Natur, geht auch manchmal stundenlang wandern, hat aber gefühlt 115 Kilo, ja, könnte, keine Ahnung, der hübschere Bruder von Maria Profittlich sein, ja, so ungefähr, super Typ, ja, und Jan halt mit seinen knackigen 93, 95 Kilo und wenn dann halt 92, okay.
Geil, was mir hier andichten willst.
Ja, ja, ja. Ja, heute, genau. Ich will dich nur ein bisschen aufbauen heute. Und jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, wenn dann da jemand, der auch gut geskillt ist, 23 Kilo mehr wiegt. Und das war für Jan natürlich gut. Aber ey, du hast sogar einen Upper hinbekommen. Ne? Du hast ihn sogar einmal fast geflippt.
Ja, ja.
Also das gesweept, nicht geflippt.
Das Ding ist halt, ich hab das falsch angegangen, weil ich halt in die ganze Runde reingegangen bin. Einmal quasi, du musst halt bedenken, ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon richtig krank, ne?
Ja, ja.
Danach wurde ich mit Grippe so flach gelegen. Und ich komme quasi mit der Verfassung da rein, ohne es zu wissen, weil ich dachte, ich habe einfach nur scheiße geschlafen. Komm da rein. Und dann vorher halt noch der ganz andere Scheiß, den wir machen mussten, ne? Mhm. Und dann war es halt so, dass ich mir immer noch so ein bisschen Restenergie im Tank gelassen habe, weil ich mir dachte, dass wir am Ende noch den Aggressionsdrill mit den Westen machen. Und da dachte ich mir so, wenn ich das mit Raoul mache, muss richtig Feuer da drin sein. Deswegen habe ich mich die ganze Zeit für das Ding aufgehoben und dann haben wir aber eine ganz andere Übung gemacht eigentlich am Ende des Tages.
Ne? Aber die war geil, ne?
Das war geil, das Ding, wenn ich halt das Problem habe und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Hast du gesehen, dass ich mich die ganze Zeit gegen die Wand gestemmt habe?
Ja, weil du müde warst.
Nee, es war viel schlimmer als das.
Okay.
für die Zuhörer, was haben wir da gemacht? Es gab da einen Abschlussdrill, sag ich mal, für die Prüfung, der nannte sich irgendwie King of the Cage. Und die Idee war, dass man, wie viele Leute waren wir da drin? Irgendwie 8?
Nee, 11 wart ihr.
Boah.
Ihr Wahnsinnigen.
Okay, 11 Leute, alle quasi in die Cage-Ecke reingepackt und dann ging es darum, okay, wer als letztes da noch steht, der hat das Ganze gewonnen. Das bedeutet nicht, dass wir uns die Köpfe einhauen sollten, sondern wir sollten gucken, dass wir uns gegenseitig aus dieser Area rausgepusht bekommen. Das Problem ist jetzt, wenn du jetzt mal den Durchschnitt der Körpergröße in dem Raum da betrachtet hast, habe ich damit gut 20 Zentimeter rausgestochen. Was bedeutet, meine Hüfte ist höher als
ja,
all diese
Menschen? Körperschwerpunkt, also ringen und schubsen ist für dich scheiße.
So, da musst du dir halt vorstellen,
da stehen halt
irgendwie noch 10 andere Leute, die alle direkt an meine Beine drankommen. Ne?
Ja, klar.
Und ich musste einfach nur gucken, dass ich mich irgendwie gegen die Wand gestemmt bekomme.
Da waren Leute, die konnten dir Kopfnüsse geben, in deine Leistengegend.
Ja, Kopfnüsse in die Nüsse. Das war echt, also, als Rachel auf einmal tief gegangen, sie war so, ey.
da wurde er schon rattig.
Nee, noch nicht mal, da kann ich aber nichts mehr machen. Das ist doch halt scheiße, so das Ganze, ne?
Boah.
Also das ist so, und deswegen war halt das Thema, okay, irgendwie in die Ecke. Und dann bin ich im Endeffekt rausgeflogen, weil ich dann Raoul versucht habe rauszucrashen.
Ja.
Und der Typ einfach so zur Seite gegangen ist, wie so der letzte Pimp, ey. Aber
er hat auch gewonnen, ne?
Er hat nachher seinen Endkampf gegen Shen gehabt.
Ja, ja, ja.
Das war Thanos gegen Thanossi.
Thanossa.
Wie so ein italienischer Stürmer.
Auf jeden Fall. Oder italienische Wurst, ja. Ah, nee, er ist Veganer, dann können wir es nicht sagen. Also, genau, ja, und das war dann auch lustig.
Die italienische Wurst,
ne? Shen und er, ne? Wobei, es wäre so geil gewesen, ich habe das noch zu Shen gesagt, wenn die so, so aus dem Judo so einen Ecken oder so einen Kopfwurf gemacht hätte und hätte unser ne, unser veganes 115 Kilo Luder aus dem Ding geworfen in die Arme der Zuschauer. Das wäre so geil gewesen. Aber ist egal, sie ist Zweite geworden. Fand ich gut.
Ja.
Hat sich clever gemacht.
Und da merkst du halt einfach nur in der Gesamtverfassung, ich habe auch noch gegen andere Leute gerungen und gegrappelt. Ne? Da siehst du ja, wo das Level mittlerweile eigentlich ist. In Relation zu.
Ja, aber ganz ehrlich, halt, pass auf, ich will ja jetzt hier nicht die Cojones lecken. Ne? Aber der Punkt ist wirklich der, ich fand halt deine wirklichen Skills, konntest du weitestgehend mit Raoul, und Raoul, das ist jetzt kein Bodyshaming, du weißt, ich mag dich, wie du bist, aber nicht wirklich voll zeigen. Weil aufgrund dieses Bam-Bam-Grollheimer, ich leg mich auf dich drauf und dann musst du jetzt erstmal eine halbe Minute versuchen, hier wieder rauszukommen und deine drei Upper, ich will nicht wissen, wie viel Energie dich das gekostet
das
hat.
Ja, richtig scheiße.
Aber du hast ihn ja einmal fast gesweept bekommen.
Das hat er mir später auch erzählt. Ja, das ist, ich merke das unten ja nicht. Ne?
Ja,
ich
habe gesagt, einmal hat geklappt, gerade. Aber dann hat er sich auch direkt wieder drauf geworfen.
Genau, der meinte auch sowieso, wenn ich runtergegangen wäre, wäre ich gefickt gewesen.
So. Ja, so, aber ich glaube, wenn du jetzt irgend so einen Lachs wie dich auch nochmal gehabt hättest, ja, hättest du da schön auch noch mehr performen können. Was weiß ich, wenn sie jetzt einen Leon hier, deinen Kumpel da genommen hätten.
Der war
oder?
Dabei.
Ja, genau, der war dabei. Aber, ja, gut. Aber ich finde das gut, dass Sharia dann auch sagt, ey, pass auf, Leute, wenn ihr quasi Level 3 macht, also den Instructor, ne, früher Full Instructor, heutzutage halt der Instructor, ja, dann meinte, finde ich halt cool, dass er dann auch sagt, diese MMA-Nummer, ja, machen die nur untereinander.
Ja.
Ich fand das auch super, dass er gesagt hat, hier Jan gegen Shannon fand ich super. Ich fand auch die anderen Matchups war super, dass man wirklich sagt, okay, pass mal auf, die Leute, die jetzt auch Instructor-Level erreichen wollen, die machen auf jeden Fall den NFL. Ich bin momentan ein bisschen American Football-Fieber. Ich habe mich voll darin verliebt. Das ist so eine meiner neuen Lieblingssportarten. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das fand ich cool, dass er dann die Matchups so gemacht hat, dass man sagt, komm, hier Level 3 gegen Level 3, damit man auch nicht sagt, oh, guck mal, die hat das je oder das hat irgendjemand hat irgendwas geschenkt bekommen. Ne?
Ja. Ich finde vor allem auch da, dass Boxen und sowas sind auch so Dinge, da muss man halt auch irgendwie am Ball bleiben und das muss man auch irgendwie immer wieder unter Beweis stellen können, dass man da am Ball bleibt. Ja, und das Thema ist, jetzt nutze ich den dritten Einstieg, aber auch wirklich, um ans Thema zu kommen, wo wir nämlich eigentlich in die Richtung, die wir eigentlich gehen wollten. Und zwar ging es dabei darum, dass mir wieder aufgefallen ist, ich habe letztens mit unserem Lieblingsgolftrainer wieder ein kleines Gespräch geführt. Und dieses kleine Gespräch ging in folgende Richtung. Er hatte mich gefragt, ob das große Problem im Golf ist, dass, also was heißt das große Problem, aber ein großes Problem im Golf ist,
dass die Sitze zu eng sind.
Entschuldigung. Dass der Helikopter mich nicht ans Loch bringen kann. Nee, das Problem ist in meinen Augen, oder so hatte er es mir auch präsentiert, dass wenn ich unterschiedliche Schlagmechaniken für unterschiedliche Schläge üben möchte, dass manchmal, wie wenn man romanische Sprachen lernt und man einfach anfängt, Konjugation durcheinander zu schmeißen oder einzelne Begriffe, weil man irgendwie so den einen Schlag vom anderen nicht mehr so gut differenzieren kann. Weil das Problem ist ja für alle Leute, die wirklich ernsthaft Sport betreiben, in einem Moment, in dem ich zu sehr drüber nachdenke, was ich mache, performe ich nicht mehr so gut als Sportler. Das heißt, sobald ich mir Gedanken drüber machen muss, oh, wie mache ich das jetzt, oh, wie, ne, so und so und jetzt muss ich das anpassen und wie auch immer, solange ich beim Durchführen meiner Sportdisziplin irgendwie wahnsinnig viel nachdenken muss, fahre ich mich selber fest. Und deswegen meinte er zu mir, boah, wie ist denn das eigentlich, wie kann ich am Ende des Tages versuchen, diese unterschiedlichen Schlagmechaniken voneinander zu trennen, geistig, sodass ich, wenn ich dann einen Schlag, der kurz und schnappig kommen soll, also wie ein Chip zum Beispiel, ich sag dir auch, seine Hose wird eng, dass ich dieses Wort gerade benutzt habe. Ich weiß,
bestimmt,
was ein Chip ist. In Relation zum Drive, was ein sehr langer Abschlag ist, dass du halt sagen kannst, okay, da gibt's andere Regeln dafür, dass der Schlag funktioniert, wie er funktionieren soll. Mhm. Problem ist aber, wenn du so einen Schlägerschaft in der Hand hast, die fühlen sich erstmal relativ ähnlich an. Das heißt, dass du deinem Hirn jetzt klar machst, hey, wir machen jetzt das und nicht mehr das, du sollst jetzt hier einen anderen Schwung oder der Auftreffwinkel am Ball soll anders sein. Wie kriege ich meinen Körper darauf geprimed? So, und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich im Kampfsport mittlerweile eine Sache nutze für Runden, wenn ich merke, es geht so ein bisschen härter zur Sache oder auch in Wettkämpfen, dass ich einen Primer nutze, um meinen Körper darauf vorzubereiten, was jetzt gerade passiert. Es ist wichtig, dass ich das dann auch im Training irgendwie anwende, aber ich hatte ihm halt erklärt, hey, guck, dass du ein Muster in dein Training einarbeitest, wenn du Schläge des Musters A oder B übst, sodass dein Körper versteht, wir machen gerade einen Schlag des Musters A. Das heißt beispielsweise, dass die Positionierung am Ball immer nach Folge X irgendwie stattfinden muss oder dass er vorher jedes Mal irgendetwas tut, was sein Körper darauf vorbereitet, okay, wir müssen jetzt das abrufen, damit dann eben kein Zweifel mehr daran ist, oh, welchen Schlag machen wir jetzt gerade eigentlich? Mhm. Sodass er dann nicht mehr so in die Evaluation reingehen muss, damit der Follow-through besser funktioniert und ich dann nur noch abrufe und nicht mehr in der Situation irgendwie anpassen muss. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass das eine große Rolle eigentlich im Thema Kampfsport spielt. Weil, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, irgendwie im Grappling oder sagen wir auch mal im MMA, ne? Wenn du dir das jetzt irgendwie vornimmst, dann hast du im Optimalfall einen vernünftigen Trainingspartner da vor dir stehen, der dir nicht wehtun möchte, aber der sich mit dir schon vielleicht so ein bisschen messen möchte und dann möchte man mit der Person so ein bisschen arbeiten. Aber man weiß halt erstens, wir beide sprechen ungefähr dieselbe Sprache, was schon mal ein Riesenproblem ist, wenn man mit Leuten trainiert, die auch MMA trainieren. Weil gerade wenn ich mich dann darauf vorbereite, dass wie der Depp im BMW dann eventuell gar nicht in der ganzen Kampfsportszene mit drin ist und eventuell gar nicht so agiert, wie ich das erwarte, dann sind meine Muster auch schon mal auf einmal wie ganz anders eingeschränkt, weil ich mich auf einmal auf wilde Schwinger vorbereiten muss und nicht mehr auf präzise Jabs, auf die ich reagieren kann. Und da merke ich, oh, das gesamte Muster verändert sich auf einmal. Und zum anderen ist das Problem auch so ein bisschen, dass wir wollen uns niemals mit 100% wehtun, aber ich weiß auch, dass ich gewisse Sachen, da reden wir über das Thema wie beim Grapple, ne, so dass ich Fallen stelle oder sowas. Kann ich nicht bei jemandem, der nicht kämpfen kann, dem kann ich keine Falle stellen, damit er da reinrennt.
Der reagiert ja gar nicht drauf.
Ja, genau. Dem zeige ich mein irgendwie eine halb gesenkte Deckung, damit er da vielleicht einen Jab reinsetzt, den ich dann fange und konter. Und dann kommt da einfach nur irgendwie so eine Backpfeife zurück. Ich bin so, Digga, willst du mich jetzt verarschen?
Ja, und das ist ja das Thema, was wir letztens hatten mit den Gameplänen, wo du ja auch selber gesagt hast, ey Dom, Gameplänen sind ja eigentlich für den Arsch. Weil wenn du jetzt, also ich sag mal so, in einem sportlichen Kontext Gewalt zu trainieren, ist auf der einen Seite gut, ja, aber auf der anderen Seite hast du halt das Problem, genau wie du gerade gesagt hast, wenn du das auch zu sehr in einem sportlichen Kontext trainierst und jetzt kommt jemand, der weicht einfach von dieser Norm ab, ne, und ich kenne das ja noch vom selbst vom Thai-Boxen. Ganz ehrlich, Sparring mit jemandem zu machen, der Bock hat zu kämpfen, aber der noch keine Technik hat, ist die Hölle.
Ja, ja.
Weil der
ja
macht so viel irrationale Scheiße, ja, also die, also irrational in Bezug auf diese Techniken, wo du einfach nur denkst, das macht jetzt gar keinen Sinn.
Und du
Sinn.
Willst dem ja dann auch nicht wehtun.
Ja, und dann haut er dir die Schnauze so. Und das Gleiche kann ja natürlich auch auf der Straße passieren. Deswegen genau. Ist dieses Gefahr, die Gefahr, so sportliche Gamepläne zu haben. Ne? Wenn du im sportlichen Kontext kämpfst, sind die super. Aber wenn du halt auf der Straße bist, musst du halt aufpassen mit deinen sportlichen Gameplänen, beziehungsweise mit deinen Punkten, die du gerade meintest. Genau. Ja? Wo du einfach überlegst, was mache ich denn jetzt? Ja, so.
Das merke ich auch immer wieder. Deswegen liebe ich das auch so mit dem Mike zusammen Unterricht zu geben, weil ich merke, dass wir sowas teilweise sehr verschiedenen Perspektiven dasselbe Problem betrachten und die Mischung macht es dann wirklich. Weil du halt merkst, dass bei mir mittlerweile einfach auch ein ordentlicher technischer Fundus dahinter hängt. Und man aber merkt, dass ich dann wieder so banalen Scheiß, ja banaler Scheiß, das wertet wieder. Darum geht's gar nicht, aber ich vergesse dann manchmal so Kram, wo Mike einfach so sagt, ja, und dann haust du da einfach genau das Ding rein, dann ist das Ding auch vorbei. Und dann merkst du, das ist so viel zielführender als das, was ich da gerade mit fünf technischen Schritten irgendwie zwischenbasteln wollte. Und Mike schneidet diese gesamte Scheiß da raus und sagt, warum sollte ich das tun? Das ist doch total, mach doch einfach das hier. Und dann merkst du, oh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil in den Trainingssitzungen, die ich dann denen ich das dann selber irgendwie ausleben kann, indem ich mich da rumprobieren kann, hast du keinen Bock, jemandem einfach einen Ellbogen ins Gesicht zu hauen.
Ja.
Ne? Und da ist halt dann diese Mischung echt gut, weil dann hast du beides irgendwie mit drin. Ja?
Entschuldigung, ist ja genauso mit diesem Abtauchen, ne? Wenn du so unter dem Schwinger abtauchst, ne? Und dann trainiert man dann im sportlichen Kontext, in den Bauch zu schlagen, etc., ja? Aber warum haut man nicht der Person zwischen die Beine?
Ja. Oder nietet die Person einfach mit der Schulter um. Weißt, es gibt so ja. viele Sachen, die ich daraus machen kann. Das war schon eine Sache, die ich mittlerweile immer Leuten erzähle beim Thema Nummer 1, dass ich den Leuten sage, bevor jemand schlägt, schubs ihn. Schubs ihn und dann hau ihn. Ne, weil du dann weißt, dass das Ding schon mal du bist wie so eine Lok, die schon mal die erste Anfahrt irgendwie hinter sich hat. Schubs und dann hau und dann genau diese Sachen. Probier dran zu bleiben, versuch vielleicht was zu greifen oder so. Aber wenn du schon mal geschubst hast, bist du immer in so einem Punkt, wo du schon mal in der Bewegung drin bist. Das ist kein Muss. Aber ich glaube, dass Leuten es auch leichter fällt, jemanden zu schubsen, als mit einem Schlag zu initiieren. Mhm. Wenn du das dann irgendwie verkettest und dann merkst, okay, du musst richtig schubsen, du kannst dich aber irgendwie schubsen, da gibt es eine sehr, sehr genaue.
Und du musst direkt nachsetzen, nicht schubsen und warten.
Genau, du musst direkt draufhauen. Und wenn du das halt zusammenpackst, kommt da was ganz Brauchbares bei rum. Ne? Aber das sind so reelle Erfahrungen oder auch so Sachen, die ich mittlerweile auch ganz gerne den Leuten erkläre, von wegen, bitte haltet niemals eine feste Deckung. Weil immer, wenn ihr das tut, kann man die Deckung einfach festhalten und euch dann auf die Schnauze hauen. Mm. Oder ihr gebt einfach ein statisches Ziel ab. Ich kann damit machen, was ich lustig bin. Ne? So, und da merke ich halt immer mehr, man muss also ich habe eine Zeit lang das Problem gehabt, dass ich, glaube ich, so ein bisschen zu sehr vom Selbstschutz weggerutscht bin in Technik rein. Und jetzt geht es bei mir wieder sehr stark darum, dass ich gucke, okay, jetzt muss alles, was ich mache, auf jeden Fall wieder hundertprozentig in das Thema Selbstschutz eingegliedert werden. So, und dann kommt man halt aber auch schnell an den Punkt, dass man merkt, okay, die Frage hast du nämlich heute vorhin noch bekommen. Ja, da gab es dann halt irgendwie eine relativ brenzlige Situation. Ja, was mache ich denn da eigentlich? Oder ja, ich wollte ihm jetzt nicht für 10 Euro da irgendwie den da irgendwie wegtreten oder sowas. Was berechtigte Einwände sind.
Absolut.
Aber das ist ehrlich gesagt auch so, ich will nicht sagen, das Brot und Butter von dem, was wir hier machen, weil so funktioniert das nicht. Aber das ist ein ganz, ganz großer Schwerpunkt von dem, was wir hier mit Leuten erarbeiten müssen. Also wie bekomme ich das eigentlich hin, dass ich ein Verständnis dafür bekomme, wann ist es angemessen, wo befinden wir uns eigentlich gerade irgendwie in der ganzen Geschichte und dann noch diesen Unterschied zwischen, ich sag mal, moralischer Anwendbarkeit und dann auch irgendwie einfach einer Gefahrenvorsorge und wie die vereinbar sind. Du siehst gerade aus, ob du was sagen willst.
Ja, ich möchte auf jeden Fall was sagen, weil das war nämlich ein super Beispiel auch wieder zum Thema so, da kommt jetzt einiges zusammen. Also da war die Situation war folgende, ich nenne keine Namen, ne? Person war halt mit Familie in Paris, sind mit der Rikscha durch Paris gefahren und sind von dem Fahrer an der falschen Stelle abgeliefert worden, obwohl beide Parteien gutes Französisch gesprochen haben. Man konnte sich also verständigen. Das war jetzt nicht irgendwelche französische Ignoranz, ja, die einfach dann ignoriert haben, was
oder
der Gast wollte. Oder eine Sprachbarriere, sondern es war einfach, okay, so, oh, die Kiddies geben wieder Gas. So, und jetzt waren die auf einmal an einem Punkt angekommen, wo die gar nicht hin wollten. Es war zum Glück noch ein belebter Bereich und nicht in irgend so
eine Gasse.
Ja, genau. So, alles gut, aber dann wollte der Typ halt trotzdem seine Kohle haben, ja, und dann hat dann halt die Person, die gefahren worden ist, mit der Familie gesagt, ja, jetzt kriegst du aber keine 20 Euro, hör mal, ich wollte woanders hin, ne? Kannst du mich noch bitte dahin bringen? Hat er gesagt, nö, mach ich nicht. Und dann hat er ihm nur 10 gegeben. So, und dann ist die Person sauer geworden und hat die Flasche rausgezogen, eine leere Flasche. Und stand dann vor ihm, ne? So, war auch kleiner als er, war älter als er und ja, und dann meint er so, ja, was hätte ich in der Situation machen können, ne? Und dann meine ich so eben so, ja, deine Familie war dabei, ja, die anderen 10 Euro bezahlen.
Ist nicht, ja.
Ja, die anderen 10 Euro bezahlen. Und er so, ja, ist ansonsten, andere Option wäre gewesen, kämpfen. Habe ich ihm dann 2, 3 Sachen gezeigt, was er hätte machen können, was vielleicht geklappt hätte, who knows, ja. Ist so, du hättest einfach nur die fucking 10 Euro bezahlt. Und er so, ja, stimmt, eigentlich. Ist aber, guck mal, die Sache ist ja die. Ist ja jetzt nicht so, guck mal, du warst in einer fremden Stadt. Ja, der Typ, du weißt nicht, wo er dich hingefahren hat. Vielleicht hat er auch noch ein Backup irgendwo in der Ecke stehen. Ja, vielleicht hat das Backup auch noch irgendwas Scharfkantiges dabei. Das weißt du ja alles nicht. So. Und jetzt riskierst du da vielleicht möglicherweise was, ne? Du weißt das ja alles gar nicht. Also hau einfach die 10 Euro raus und dann ist es gut. So, wenn du jetzt natürlich weißt, ja, du bist jetzt, keine Ahnung, 15, ja, und jetzt kommt irgendjemand, der ist 16, zieht dich ab und ja, und jetzt weiß die Person, dass sie jetzt jeden Tag bei dir 10 Euro abholen kann. Ja, ist natürlich wieder was anderes. Ja, muss natürlich wieder überlegen, wie kriege ich das jetzt hin? Aber du brauchst ja jetzt keine Angst zu haben, nur weil du jetzt quasi einmal vor diesem Idioten klein beigibst und du gibst jetzt nochmal die 10 Euro, dass das jetzt noch irgendwelche langfristigen Folgen für dich hat. Weil, ne, ist nicht so. Gib ihm die Kohle raus, fertig. So, ist natürlich was anderes auf dem Schulhof, ne? Weil dann, wenn du dann einmal 10 Euro rausgibst, kannst du jeden Tag 10 Euro rausgeben, außer du, ne? So. Ja, und das war, fand ich auch wieder sehr, sehr interessant, dieses Beispiel, ne? Dieses genau. Ding. So, ab wann fange ich denn eigentlich an? Wann macht es eigentlich Sinn? Ja, und Und kommt mir mein vielleicht, das meine ich jetzt in keinster Weise böse, wie gesagt, ist jetzt auch nicht, das habe ich der Person auch eben so gesagt, ne? Oder dir kommt halt vielleicht dein Ego dazwischen. So, und du denkst dann nachher so, ne, genau wie der eine Mann, der vor 2 Jahren da mal bei uns war und meinte, er und seine Frau sind in Köln überfallen worden. Hat er mit dem Messer vor denen gestanden und ja, und er hat alles abgegeben und dann meinte er so, ja, ich wüsste gern, was ich hätte richtig machen sollen. Ich so, hast du alles richtig gemacht? Deine Frau lebt noch, du lebst noch, keiner von euch hat einen Schlauch im Hals, keiner von euch liegt in einer Tüte am Mittelaltenfriedhof. Ihr habt alles richtig gemacht. Und er so, ja, was fühlt sich so falsch an? Ja, ist so, ja, aber was Recht haben und Recht bekommen ist eine andere Sache. Und dieses Ego-Ding, ja, was ist denn falsch? Stell mal vor, du hättest jetzt den Dicken gemacht, ja, der Typ war ausgerastet, wäre abgerutscht, hätte deine Frau in den Hals gestochen, die wäre vor deinen Augen verblutet. So. Meinst du, deine Frau hätte dann gesagt, ja, mein Mann ist ein ganz ehrenhafter, dann sitzt die oben irgendwo auf einer Wolke, guckt runter, ne, sieht dich dann schön da unten alleine rumlaufen, dann erzählt dann den anderen Engelchen da oben, boah, das ist ein toller Typ, ja, der hat da den Typen angegriffen, der wollte meine Ehre herstellen, aber das leider ist er dann abgerutscht und dann bin ich leider kaputt gegangen, ne, so, und dann war das, so, und weißt du, das ist das Ding, so, also, von daher ist es auch manchmal ganz gut, gar nicht anzufangen, auf jeden Fall. Und manchmal einfach zu sagen, ey, ich habe jetzt gar keinen Bock auf Stress, und ganz ehrlich, wenn ich jetzt nichts mache, ja, man muss sich einfach die Frage stellen, wenn man in dieser Situation ist, das wäre jetzt so mein Wort zum Donnerstag. Wenn ich in der Situation nichts mache, was könnte mir passieren? Hat das für mich einen langfristigen Gesichtsverlust zur Folge und ich muss morgen dann wieder den Hintern hinhalten? Ja, im übertragenen Sinne. Das heißt natürlich, wenn euch jemand vergewaltigen möchte, lasst ihr euch bitte nicht vergewaltigen, so nach dem Motto, ja komm, dann hat er ja, was er möchte und ich habe meine Ruhe. Um Gottes Willen, das habe ich niemals gesagt und habe ich auch niemals so gemeint, ja. Aber was weiß ich, wenn er dann da ein Messer vorhält oder was weiß ich, dann auf seine scheiß 10 Euro pocht, ja, hat das irgendwelche langfristigen Folgen für mich? Hat das irgendwie ein Problem, dass ich dann gesellschaftlich von meinem Stand her irgendwie schlechter angesehen werde, dass ich irgendwelche, was weiß ich, vom Thron gestürzt werde, weil ich als schwach gelte in meinem Milieu etc.? Nein. Wenn du damit nichts zu tun hast, mit diesen ganzen Milieustrukturen und mit diesen ganzen Ugga-Ugga-Zeugs, ja, dieses ganze primitive Scheißzeug, auch dann mit dem Thema Ehre, Respekt und Ego, was euch letztendlich nur in die Kiste bringt, und ich meine jetzt nicht das Bett, sondern ich meine jetzt eigentlich die kalte Kiste, 2 Meter unter der Erde, ja, oder bringen kann, dann müsst ihr euch einfach überlegen, macht das denn jetzt gerade überhaupt Sinn? Was ist, wenn ich jetzt einfach mal klein beigebe und denke so, ach komm, ist doch scheißegal. Ja, man kann ja so klein beigeben, dass es vielleicht auch nicht auffällt, ja, dass man trotzdem sein eigenes Gesicht wahrt, dass man nicht überheblich rüberkommt, was nämlich dann auch wieder provozieren kann, weil wenn ihr dann so tut wie, ja, ich bin jetzt derjenige und erteile dir hier die Gnade, ja, du darfst weiterleben, das kann natürlich dann auch wieder böse nach hinten losgehen, ja, aber einfach in dem Moment überlegen, okay, wenn ich jetzt nichts mache, was passiert jetzt? Okay, werde ich dann schwer verletzt? Möchte ich das? Nein, möchte ich nicht. Okay, ich muss was tun, ja. Das ist im Grunde alles, ja. Und das muss man halt vernünftig für sich im Kopf auch mal durchspielen. Und was halt in meinen Augen dann wichtig ist, dass man dann halt auch regelmäßig mal ein Training macht, wo man einfach dann auch dahin gearbeitet, mal körperlich zu werden, um überhaupt einschätzen zu können, ob man zumindest in einem sicheren, angenehmen Rahmen überhaupt schon körperlich arbeiten kann, ja, weil wenn man das in einem sicheren Rahmen noch nicht mal hinbekommt, dann bekommt ihr es auf der Straße erst recht nicht hin. Und wie gesagt, kommt mir jetzt bitte nicht wieder mit dieser Adrenalin-Scheiße, ja, wenn du in den alten Fiat 500 Kerosin kippst, kann der auch nicht fliegen, ja, ja. So, und deshalb, ja, wie gesagt, guckt, dass ihr versucht, in solchen Situationen egofrei zu sein, ja, ist schwer, ist mir letztens mir auch so ein Ding passiert, wo ich auch voll aggro geworden bin, weil ich mich über mich selber geärgert habe, war eigentlich auch total unnötig, aber habe Scheiße gebaut, aber ist gut gegangen, ist jetzt nicht körperlich geworden, nur ich habe mich dann zum Glück so aufgeregt, dass der Typ einfach davon eingeschüchtert war, hätte aber komplett nach hinten loslegen können und der Jan hätte heute die Folge oder noch die nächsten 1000 Folgen alleine aufnehmen müssen. Also von daher, ja, so und wenn ihr aber wissen wollt, wie es halt auch mal ist körperlich, dann guckt, dass ihr das in einem sicheren Rahmen euch die Skills aneignet, dass wenn ihr meint, ihr müsst da draußen einen Dicken machen, ja, und der andere nimmt die Bestellung, die ihr anbietet, ja, ihr seid dann wie so eine Speisekarte, wenn der andere dann das Menü wählt, ja, dann müsst ihr auch liefern. Weil wenn ihr nämlich dann sagt, tut mir leid, die Speisekarte ist mit ChatGPT erstellt worden, ich habe gar keine Austern, sondern du kannst von mir eine Lutschmuschel haben, ja, dann nimmt er dich nicht mehr für ernst und dann hast du ein Problem, ne? Also wenn die andere Person Austern bestellt, musst du Austern liefern, sonst hast du ein Problem. So, und das ist einfach das Ganze. Deswegen, ihr Lieben da draußen, bewegt euren Arsch irgendwo mal in ein Kampfsporttraining, am besten, wenn ihr dann auch lernen wollt, auf der Straße verteidigen, in ein Training, wo Selbstverteidigung unterrichtet wird, wo ihr alles in einem sicheren Rahmen lernen könnt und wo ihr in einem sicheren Rahmen, wie bei uns, Kampfsport lernen könnt, ja? Weil Mike und Jan sind nämlich auch ein super geiles Team, ja. Die zwei ergänzen sich perfekt, wie der Jan das eben schon gesagt hat. Ich finde das traumhaft. Jan hat sehr theoretisch angefangen, ist immer praktischer geworden. Mike ist in seiner Lebenspraxis, da hat er sehr praktisch angefangen und ist immer theoretischer geworden. Theoretischer, genau. Ja, die zwei nähern sich an und die machen ein super geiles Training. Und mittlerweile gehen bei mir Leute, die früher bei mir im Fitnessboxen waren oder Fitnesskickboxen, die gehen jetzt mittlerweile regelmäßig, anstatt zu mir zu kommen, zweimal die Woche zu den beiden, um auf einmal in einem Straßenkontext Kampfsport zu lernen und die Leute haben Spaß. Hätten die vor einem Jahr noch nicht gemacht. So, und das ist einfach, wenn ihr diese Möglichkeiten habt, ja, nutzt sie.
Ja, ich finde halt das Wichtige in dem Kontext, und das ist das, wo ich am häufigsten merke, dass Leute, die über vergangene Situationen erzählen, die in Anführungszeichen nochmal gut gegangen sind, bei dem sie aber, wie du es auch sehr schön gerade gesagt hast, nicht so richtig erklären können, warum, oder sie fühlen sich so, als ob sie gar nicht gut gegangen sind, ist das Problem, wenn ich dann irgendwie mich mit dem Thema mal auseinandersetze, merke ich, dass ich meine Baseline etwas verschieben kann. Also meine Baseline jetzt ist ganz woanders, als sie dann vor 5 Jahren gewesen ist, ja, zum Beispiel. Ne? So. Das heißt, meine Grundgewaltkompetenz ist einfach an einem ganz anderen Punkt. Man erkennt andere Lücken, man kann andere Sachen umsetzen. Man wird auch nicht so schnell eingeschüchtert. Ne? Das ist alles sehr wertvoller Kram. Ich muss aber ganz klar unterscheiden und aktiv einen Switch hervorrufen können zwischen wir reden jetzt oder wir kloppen uns jetzt. Und das ist eine Sache, mit der ich selber auch so meine Probleme hatte in der Vergangenheit und auch merke, dass auch Leute, mit denen ich rede, da manchmal ihre Probleme mit haben. Also wie kann ich von einem ins andere wechseln? Ich glaube, da hilft Kampfsport unglaublich bei, diesen Impuls selber zu stellen. Also ich merke zum Beispiel, das habe ich jetzt auch bei der Prüfung gehabt, immer wenn es auf irgendwas drankommt, laufe ich innerlich eigentlich ein gewisses Prozedere ab. Es gibt ein Protokoll, was ich durchlaufe, bevor es irgendwie knallt. Mhm. Und bei diesen Prüfungen ist es halt so, man wird halt irgendwie circa so mit 120% beansprucht. Das heißt, es geht darum, man soll immer darüber hinausgehen, wo man eigentlich sich in einem normalen Raum aufhalten kann. Das ist Sinn der Prüfung, deswegen ist die so scheiße anstrengend. Der Punkt dabei ist halt immer nur, man merkt dabei, ich habe keine Absicht, meinem Gegenüber weh zu tun, aber ich weiß, ich muss jetzt über eine Grenze hinausgehen, in der ich mich wohlfühle. Das heißt, das Protokoll ist da dasselbe. Dieses Protokoll kann man für sich selber aufbauen oder man kann da vielleicht auch mit einem Trainer drüber sprechen. Ich würde euch empfehlen, lasst euch bitte nicht irgendeine NLP-Scheiße in den Kopf setzen, von wegen so, visualisiere, du bist ein Gepard und du rennst jetzt einer Gazelle hinterher und jetzt bist du hier ein richtiger Krieger. So, lasst den ganzen Quatsch. Gibt's eine sinnvolle Komponente zu? Oder die, ich sag mal, die Idee, die man da vielleicht draus ziehen könnte, ist gar nicht mal so blöd. Mhm. Umsetzung ist nahezu peinlich, ne? Aber gerade da ist halt so, wenn ich verstehe, okay, welche physischen Indikatoren möchte ich setzen, um zu auch vielleicht auch klar rüberzubringen, hey, jetzt gerade knallt's gleich. Was soll ich selber tun, um meinen Körper darauf vorzubereiten, dass es gerade knallt? Da haben wir auch in dem Kalender hier und da habe ich da auch mal so drüber gesprochen, irgendwie über das Thema, was kann ich eigentlich auch machen, um meine Panik zu regulieren oder meine Atmung zu regulieren. Und dann ist auch wichtig zu verstehen, das ist ein bisschen wie eine Prüfung in der Schule. Was ich kann, kann ich jetzt. Was ich nicht kann, kann ich nicht. Aber ergibt keinen Sinn, mir jetzt irgendwie aktiv Fragen zu stellen, wie sollte ich jetzt vielleicht mit einem Beinfeger anfangen? Möchte ich da jetzt vielleicht einen Jab reindrücken? Sollte ich vielleicht mit so oder so einem Ellbogen reinkommen? Das Ding eskaliert eh plötzlich. So, und dann muss ich einfach nur verstehen, dass ich das vernünftig primen kann. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt. Ich kann selbst immer noch aus diesem Ort wieder rausgehen und das Ganze wieder runterfahren. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass in dem Moment, in dem mir jemand begegnet, und da sprechen wir auch immer im Rahmen des Täterinterviews drüber, dass man sich an die Eskalationsstufe des Gegners nicht nur anpassen muss, man muss sie überschritten haben. Nicht im Sinne von, ich schreie jetzt irgendwie auch wild rum, sondern im Sinne der Gewaltbereitschaft. Ja. Weil wenn ich das nicht habe, werde ich überrumpelt. So, und das ist nämlich eine Sache, die dabei manchmal ein bisschen schwer zu verstehen ist, dass ein gut platzierter Ellbogen beendet so ein Ding. Sofort. Da gibt's auch keinen Diskussionsraum mehr. Aber diesen Ellbogen muss ich platzieren können. Und da geht es jetzt wirklich darum, okay, wie kriege ich mich selber darauf geprimed? Gerade ist etwas anderes als Gespräch. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo befinden wir uns gerade auf dieser Skala. Aber es ist wichtig, dass ich das klar unterscheiden kann. Deswegen hatte ich das vorhin mit diesen Primern beim Golf erklärt. Mhm. Oder deswegen habe ich diesen Exkurs da gemacht. Dass es dir sehr, sehr stark helfen kann, wenn du verstehst, okay, was sind ein paar Sachen, die ich mache? Die Auslage, ich positioniere mich anders, meine Kopfstellung verändert sich, weil ich lieber meine Stirn anbiete als meinen Kiefer. Das sind alles so ein paar Sachen, die in der Erfahrung witzigerweise auch relativ viel Druck beim Gegenüber auslösen. Also nicht so ein, der kommt mir jetzt gerade zu nah, sondern so ein, oh, der ist ein bisschen zu ruhig und warum stellt er sich jetzt gerade so komisch hin? Ich mag nicht, dass er sich so hinstellt. Das reicht manchmal einfach. Die Erfahrung habe ich häufiger gemacht als nicht.
Ja. Wenn du dann liefern kannst, alles gut.
Und das ist nämlich genau der Punkt. Aber es gibt halt gewisse Indikatoren, die ich einfach mir im Voraus aufbauen kann. Und mir ist jetzt das aufgefallen, oder ich mache das schon länger, aber mir ist jetzt aufgefallen, dass man das runterbrechen und erklären kann und dass man das für Leute nutzbar machen kann, dass man das macht. Also es hilft wirklich zu sagen, wenn ich Drills im Training unterbringe, in denen ich sage, okay, jetzt wird hier entweder ein bisschen Warrior Development Drill gemacht, ne? Also Dinge, wo ich so ein bisschen über meine Grenze, auch aus meiner Komfortzone rausgehen muss, jetzt muss ich vielleicht auch an der Person mal arbeiten, ich muss hier ein bisschen drillen, dass man dann sagt, okay, wenn es darum geht, wirklich Aggression auszubilden im Rahmen dieses Drills, dann gehe ich am besten diese Checkliste mental ab, sodass ich weiß, wenn ich das mache, folgt das. So prime ich meinen Körper sehr stark auf etwas. Ne? Blödes Beispiel ist, wenn du dich hinsetzt und du fängst einfach an, sehr tief zu atmen, wird dein Körper stärker auch die Symptome aufweisen, die du hast, wenn du eine Runde joggen gehst. Mhm. Du regst alles an, du regst alles an. Und das ist natürlich ein bisschen ein anderer Prozess, weil da hast du eine physische Einwirkung, die dann wiederum eine Konsequenz zieht. Aber wenn du deinen Körper genug auf etwas konditioniert hast, dass quasi der Initiator dazu führt, dass quasi ein Impuls folgt, auf den mein Körper so und zu reagieren hat, das ist eine grundlegende Konditionierung. Ich kann meinen Körper darauf vorbereiten, jetzt passiert das und das. Und wenn ich das dann tue, dann sollte ich mir keine Gedanken mehr machen, sondern fahre ich runter und agiere. So, und das ist dann eine Sache, in dem Moment viel zu denken hilft euch eh nicht. Hirn ausmachen, beobachten und falls es dann ein Signal gibt, wird abgeliefert. So, und das ist eine Sache, die dann unsere Aufgabe ist, das im Training mit euch auszuarbeiten.
Ja, dass man natürlich vorher noch quatscht und dann das Hirn nicht direkt ausschaltet, ist auch klar. Ne? Jetzt habe ich nicht im Mikrofon gequatscht, aber dass man halt sagt, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo mir auch keine Worte mehr einfallen. Es wird jetzt wahrscheinlich körperlich werden. Dann finde ich das gut, dass man da so vielleicht dann irgendwie so einen Startpunkt hat. Ne?
Ja. Genau, vor allem halt, wenn mein Gegenüber gar nicht mehr ansprechbar ist.
Ja, wenn der dann so komplett im Tunnel ist, dann braucht er einen Karnickelfangschlag
genau.
zum Entspannen.
Einmal das oder das andere Thema ist eben auch, und das ist ein guter Punkt, dass du sagst, naja, man muss ja noch sprechen können, das stimmt. Nur weil ich in diesem Ort bin, heißt es nicht, dass ich direkt abliefern muss.
Nö.
Es heißt, ich prime meinen Körper
drauf. Ich weiß, was du meinst. Ja, okay.
Ne?
Ja.
Es heißt, dieses Ding ist halt, weil Leute, die gerade irgendwie sich um Hals und Kragen reden, da ist das Problem manchmal, dass die eigentlich wissen, es ist gerade gefährlich, aber 80% der Hirnleistung ist gerade im Reden drin. So, und dann dieses, oh, jetzt muss ich was ganz anderes initiieren, das ist manchmal schwierig. Wenn ich sage, okay, ich habe gerade zwei gleichberechtigte Pfade in meinem Kopf, sprechen, und wenn die andere Person noch ansprechbar ist, können wir natürlich auch gerne reden, oder wir ballern uns. Das merkt mein Gegenüber, wenn ich das mache.
Ja.
Das ist eher so der Gedanke, dass ich meinen Körper darauf schon, ich fahre den Affen nur warm. Ich mache einfach schon mal so.
Ja, ich verstehe.
Und okay, das hilft so wirklich. Das ist eine Sache, weil sonst muss ich dieses ganze Ding erstmal anschmeißen. Das ist schwierig, weil mit all dem technischen Know-how, was ich habe, wenn ich jemandem begegne, der wirklich Stress möchte und ich bin gerade gar nicht im Frame of Mind, um das zu machen und ich vergesse mich zu prime, dann werde ich davon einfach stumpf überrumpelt. Dann kommt da irgendein Assi daher und schreit mich da gerade und ich bin so, oh, ich habe wirklich gar keinen Bock. Bitte nicht. Dann bin ich halt an dieser komischen Stelle, wo ich sagen muss, bitte nicht. Spätestens, wenn ich mir den ersten, zweiten gefangen habe, ist das dann auch weg, ne? Aber weißt du, was ich meine?
Wenn du dann noch stehst, ne?
Ja, ja eben. Das ist ja genau der Punkt, genau.
Ja, ja, ja. Ach, ihr Lieben, nee, ist ja schön, dass du wieder da bist, ne? Ich habe die Solo-Folge ja gemacht, ne? Feedback war gut, haben sie alle cool gefunden. Vor allem, ich habe die nur so knackige 30 Minuten gemacht.
Ah.
Fanden sie gut.
Hast du auch noch halb so viel Redematerial gehabt, meinst du?
Genau, deine 30 Minuten haben gefehlt.
Der Beitrag.
Nee, der Punkt ist einfach der, man meinte irgendwie so zu mir, du hättest halt schon gefehlt, weil die Dynamik bei uns halt schon sehr geil und unterhaltsam ist. Aber die gleiche Person meinte auch zu mir, sie fand das sehr geil, wenn man sagt, pass auf, man hat jetzt mal ein Thema, wo man eigentlich gar keine zwei Meinungen braucht und man will einfach mal auf den Punkt kommen, ja, weil man eh eine Meinung hat und dann ab die Post, ja. So, und deswegen, war das jetzt nicht schlecht, ob wir das jetzt immer machen, also regelmäßig weiß ich nicht, aber wenn man jetzt mal wirklich so ein Ding hat, wo man sagt, ey, der andere kann jetzt mal nicht und dann, dass der
oder liegt röchelnd in seinem eigenen Bett, ne?
Ja, der Schwitzbär.
Oder röchelnd im Bett der anderen Person, ne? Ui, kann ja auch passieren.
Genau. In dem Typen aus Bergisch Gladbach mit seinem schicken Auto.
Der schicke Dreier BMW.
Ja, war ein BMW?
Ja, ja, ja. Es war irgendwie ein M-Line 3er oder 4er BMW.
Wenn das ein BMW-Fahrer war, ne, wollte der bestimmt sagen, dass sein Auto kaputt ist, weil zwei Räder gefehlt haben. Der hat das BMW-Logo auf deiner Maschine gesehen und gesagt, das Auto ist kaputt.
Was ist da los?
Was ist da los? Ich hoffe, du hast nur halben Preis bezahlt. Du hast ja nur halbes Auto.
Ja,
nee, ich habe keinen Ersatzreifen da dran. Katastrophe. Okay. Jo, ihr Lieben, ja, dann schreibt uns doch mal, was ihr so sagt zu eurer Krebsvorsorge, zu euren möglichen Ego-Problemen und halt zu euren Primern. Ja, ansonsten würde ich sagen, vor allem du, Jan, ne? Bleibt gesund, passt auf euch auf und
bis zum nächsten Mal.